Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen, ein fröhliches Hallo zu den Medienaposteln. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Wir haben uns hier heute ein ganz spannendes Thema vorgenommen, was gerade ganz aktuell durch die Presse geht, durch die Medien geht. Und zwar die Gedanken von Boris Pistorius, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Das hat mich dazu veranlasst, mir erstmal über den Global Peace Index eine weltweite Lage erstmal anzuschauen, inwieweit überhaupt eine Notwendigkeit bestehen könnte, wieder eine Wehrpflicht einzuführen. Und das möchte ich doch am Anfang nochmal ganz kurz schon mal einführen. Und zwar zeigt der Global Peace Index 2024, dass die Welt wirklich jetzt an einem Wendepunkt zu sein scheint. Derzeit gibt es also 56 Konflikte weltweit. Das ist die größte Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Und 92 Länder sind sogar in Konflikte außerhalb ihrer eigenen Grenzen verwickelt. Also das heißt, die Gewaltzunahme, die kriegerische Auseinandersetzung nimmt auch international zu, außerhalb der eigenen Grenzen. Und der Global Peace Index hat die größte Aufrüstung seit dem Zweiten Weltkrieg festgestellt. Also 108 Länder weltweit fangen an, wieder mehr militärisch zu investieren. Und 110 Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht oder sind Binnenvertriebene. Das ist ebenfalls die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Also es scheint sich doch tatsächlich abzuzeichnen, dass diese Welt in einem ganz großen Unruheherd ist.
Also ich glaube, das merken wir alle, wenn wir vor allem in die Nachrichten schauen. Und ich glaube auch nicht, dass das erst seit dem Jahr 2024 der Fall ist. Das ist schon mit Sicherheit auch, ja, schon eingesetzt, deutlich vor dem Ukraine-Konflikt, den wir gerade haben.
Hast du das Gefühl, dass wir vielleicht, ich sag mal, in den westlichen Ländern da in einer Bubble gelebt haben, dass wir gar nicht so wahrgenommen haben, dass wir zwar jetzt 70 Jahre Frieden hatten, 30 Jahre Friedensdividende, dass aber weltweit tagtäglich Konflikte geherrscht haben?
Also ich glaube, wir haben uns da sicherlich nicht so sehr drum gekümmert. Du nennst es Bubble. Ich sage eher, dass es eine geschichtliche Sondersituation ist. Also so lange Friedensperioden zu haben wie seit 1945 oder seit dem Fall der Mauer, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich für die europäische Geschichte. Und das hat im Grunde genommen dazu verleitet, ja, Gedanken zu entwickeln, die Verteidigung, die Militärpolitik so nicht nötig erachtet haben. Und ja, den Preis, das ist jedenfalls mein Eindruck, den Preis dafür zahlen wir gerade.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja nun auch ein Kind der 90er, das heißt, für mich war kriegerische Auseinandersetzung ganz weit weg. In meinem Bewusstsein auch und auch in meiner Wahrnehmung von meinem eigenen Alltag, von meinem eigenen Leben. Also wir konnten hier, das bezeichne ich als Bubble, wir konnten ja schon wirklich sehr auf uns konzentriert sein, konnten eine Zukunft planen, konnten studieren, konnten uns eine Zukunft aufbauen, Häuser bauen, wie auch immer. Und das Bewusstsein, dass das aber in anderen Regionen der Welt nicht so ist, das war zwar als Wissen da, aber nicht als Bewusstsein.
Genau, also das ist ja etwas, was wir wissen können. Du nennst es, es war als Wissen da. Also wie gesagt, der Blick in die Nachrichten hat ja im Grunde genommen auch in den letzten 30, 40, 50 Jahren gezeigt, wie schwierig sicherheitspolitisch die Weltlage sein kann. Ja, ich glaube, ich sag mal, in Deutschland, in Westeuropa, aber gerade in unserer Gesellschaft, wir haben uns schon ziemlich eingerichtet in dieser Zeit seit dem Fall der Mauer, aber auch sicherlich schon vorher. Auch die Friedensbewegung hat da ja im Grunde genommen in einer Art Bubble gelebt und sich die Welt ein bisschen zurechtgemacht. Das ist jedenfalls meine Interpretation. Ich selbst war 1994 für ein Jahr bei der Bundeswehr als Grundwehrdienstleistender. Auf diese Art und Weise ist natürlich das Militärische, also den Grundwehrdienst zu leisten, noch einmal auch ganz persönlich an mich herangekommen, wo ich mich schon damit auseinandergesetzt habe. 1994, das war 50 Jahre nach dem Hitler-Attentat. Ich wurde zum 1. Juli eingezogen. Am 20. Juli 1944 fand das Attentat statt. Das ist schon etwas gewesen, also 50 Jahre später. Das hat mich schon ans Nachdenken gebracht, ehrlich gesagt. Jetzt stehe ich hier als junger Soldat, Grundwehrdienstleistender, mit einem Gewehr in der Hand, höre die Ansprachen zum 50. Jahrestag des Attentates, stehe für ein völlig anderes Deutschland. Also mich beschäftigt das schon. Mich hat es damals beschäftigt und beschäftigt bis in die Gegenwart. Halt eben die Frage, wofür stehen wir in Westeuropa, in Deutschland, in unserer heutigen Zeit? Und ja, du hast den Global Peace Index angesprochen. Was bedeutet das auch für uns als Deutsche in unserem Bündnissystem NATO und Europäische Union? Was bedeutet das auch weltweit?
Ich hatte immer so das Gefühl, dass wir im Westen aber eher das Gefühl haben, Krieg ist etwas, ich sage das jetzt mal ganz deutlich, das passiert unzivilisierten Nationen, das passiert nicht aufgeklärten Nationen. Wir sind hier alle so aufgeklärt, wir können alles auf dem diplomatischen Weg lösen. Und nur im Notfall, im äußersten Notfall ist es natürlich mal notwendig gewesen, vielleicht zu militärischen Waffen zu greifen, aber eigentlich ist es nicht Usus. Wir im Westen denken, dass Konflikte, kriegerische Konflikte, durchaus eine Frage von unzivilisiert, ein unzivilisiertes Verhalten, eine Unfähigkeit, Konflikte außerhalb von Waffengewalt lösen zu können.
Also unzivilisiert ist es sicherlich. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz klar nachaufklärerisch. Also die Aufklärung ist ja nicht erst 2, 3, 4 Jahre alt, sondern die hat angefangen im Grunde genommen, ja, im 17. Jahrhundert, einfach mal um mehrere Jahrhunderte
jetzt zu nennen. Ja, aber die hat einfach die anderen Länder noch nicht erreicht.
Ja gut, aber im Einflussbereich der Aufklärung können wir mal nachgucken, wie viele kriegerische Auseinandersetzungen hat es seit dem 17. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart in diesem Einflussbereich der Aufklärung gegeben. Da schlagen wir ja die Hände über dem Kopf zusammen. Mhm. Also das herausragendste Beispiel ist nun einmal der Zweite Weltkrieg. Hochaufklärerisch, wenn man so will.
Ja, Kolonialismus ist ja auch nicht von der Hand zu weisen.
So, und wir wollen uns nichts vormachen, auch dass China Maos mit der kommunistischen Partei in der Kulturrevolution oder das, was Lenin auf die Beine gestellt hat, im verbrecherischen Sinne, das sucht schon seinesgleichen. Und das ist alles im 20. Jahrhundert passiert.
Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, dass so seit 1948 da im Bewusstsein eine Zäsur stattgefunden hat. Dass man schon das Gefühl hatte, vor 1948 war noch eine andere weltpolitische Lage als nach 1948. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir im Westen wirklich peinlichst darauf konzentriert waren, eben uns nicht mehr in so eine Situation zu bringen, in der kriegerische Handlungen notwendig wären.
Also ich glaube, eine Zäsur hat nicht stattgefunden. Ich will das sehr ehrlich sagen. Denn dann gäbe es die Zahlen des Global Peace Index, die du eingangs dargelegt hast, heute nicht. Ich glaube, es hat einen Schockmoment gegeben nach 45.
Hat der denn nur den Westen betroffen?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Also ich glaube, dass also zum Beispiel in China in den 40er, 50er Jahren es keinen Lerneffekt, praktisch keinen Lerneffekt gegeben hat aus dem Zweiten Weltkrieg heraus. Europa war geschockt, Deutschland war geschockt. Das ist in der Seele richtig getroffen gewesen, weil von hier aus einfach Unglaubliches ausgegangen ist. Sicherlich hat es Japan auch sehr beschäftigt, bis hin zu einem Schockzustand.
Natürlich.
Das muss man auch klar sagen. Aber in China, glaube ich, ist das ganz anders wahrgenommen worden. Und ich glaube also, dass das, was dann nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen hat, das sind gute und richtige Vorstellungen, Ansätze. Da steckt eine richtige Ethik und Moral dahinter. Aber die Geschichte hat auch gezeigt, dass sich viele politisch agierende Köpfe darüber sehr deutlich hinweggesetzt haben.
Dafür spricht ja auch, es gab 1948 die UN-Menschenrechtskonvention, in der sich ja diese Staaten gerade unter diesem Einfluss dieses Schocks dazu verpflichtet haben, dafür Sorge tragen zu wollen, dass eigentlich so etwas nie wieder möglich sein sollte und dass man immer wieder darauf achten sollte, dass man dem diplomatischen Weg deutlich den Vorrang zu geben hat vor militärischen und kriegerischen Auseinandersetzungen, selbst wenn die UN-Menschenrechtskonvention die nicht ausgeschlossen hat. Aber es ist eindeutig, dass alle Staaten, die die UN-Menschenrechtskonvention unterschrieben haben, dafür gebürgt haben, dass sie keinen Angriffskrieg mehr auf eines ihrer Mitgliedstaaten übernehmen werden.
Soweit der Anspruch. Und die Wirklichkeit sieht dann doch sehr anders aus.
Absolut. Meine Frage ist jetzt nur, ist eine Wehrpflicht und ist ein militärisches Aufrüsten, weil ja auch der Global Peace Index sagt, dass in 108 Ländern aktuell stärker militarisiert wird, ist das der richtige Weg?
Ich glaube, es ist leider der richtige Weg. Wir haben 30 Jahre Friedensdividende hinter uns, haben gedacht, dass wir den Frieden gelernt haben und dem Umgang mit Diplomatie, mit militärischer Gewalt aus dem Weg gehen und so weiter. Das Ergebnis sieht leider sehr, sehr anders aus. Also viel Frieden und wenig Abschreckung, wenn man so will, hat zu mehr kriegerischen Auseinandersetzungen, militärischen Konflikten geführt. Das ist das, was ich objektiv wahrnehme.
Im Vorfeld zu diesem Gespräch, was wir jetzt heute führen, hatte ich die Gelegenheit, mit zwei ehemaligen, ja auch Kriegsveteranen zu sprechen. Der eine war GI, der andere war bei den Marines. Die waren ja nun weltweit im Einsatz. Und als ich gefragt habe, glaubt ihr daran, dass sich ein Frieden sichern lässt ohne Waffeneinsatz, haben beide aus der Pistole geschossen gesagt, nein. Frieden lässt sich nur durch Abschreckung und Waffengewalt sichern.
Das sehe ich ganz genauso. In irgendeiner Regierungszentrale, an irgendeinem Punkt unserer Erde, sitzt irgendeiner, der nicht damit einverstanden ist, wie es gerade läuft, der seine Vorstellungen hat und die schlicht und einfach auch brutal durchsetzen will. Das ist bei aller Aufklärung, die es dann da in philosophischen, religiösen Schulen, wo auch immer gegeben hat, immer noch realistischerweise der Fall. Irgendeine Charakterniete gibt's immer, die im Grunde genommen einen verabredeten Weg, wie er durch die UNO-Menschenrechtskonvention vorgegeben ist, im Grunde genommen, verlässt. Um dann halt eben doch das Territorium zu bekommen oder die Macht über die Menschen in dem Bereich oder in dem Gebiet oder den wirtschaftlichen Vorteil, wie auch immer.
Also für mich war das erschreckend, die Antwort der beiden, weil ich in meinem Wesen wirklich durch und durch, ich sage das jetzt mal, ich bin Pazifist, ich bin völlig überzeugt davon, dass Diplomatie doch die Möglichkeit sein muss und dass das der einzige Weg für mich ist. Ich tue mir immer schwer, weil ich glaube, dass Waffengewalt nur noch zu mehr Waffengewalt führt, gebe aber auch ehrlich zu und räume auch ein, dass die Gespräche mit den beiden, auch die ersten Gespräche waren, die ich mit denen, obwohl ich die schon lange kenne, mit den beiden geführt habe, weil ich mich vorher nie mit dem Thema konkreter beschäftigt habe. Ich kann dem Gedanken, und das sind ja nur beide, die wirklich das erfahren haben am eigenen Leib, ich kann dem Gedanken was abgewinnen und ich kann es auch nachvollziehen zu sagen, diplomatische Möglichkeiten, denen ist irgendwann ein Ende gesetzt. Und wenn jemand, wie du das gesagt hast, die Absprache nicht einhält, dann ist es eine Reaktion. Ich frage mich aber manchmal, reagieren wir immer nur? Wo ist da die Grenze? Wo ich aktiv schon werde mit einem Waffeneinsatz? Oder wo ich noch sage, ich bin in einem passiven Verhältnis als Reaktion auf eine äußere Situation?
Also wir leben ja in einem demokratischen Rechtsstaat. Das ist in Deutschland der Fall, das ist in der Europäischen Union der Fall und das ist im NATO-Bündnis ebenfalls der Fall. Und das ist erst einmal der Ausgang für meine Überlegungen. Autoritäre Systeme und so weiter schiebe ich jetzt mal zur Seite. Und ich denke, unser politisches Überlegen sollte nicht dahin gehen, wie vermeiden wir Rüstung, sondern unser politisches Überlegen sollte dahin gehen, wie erhalten wir den Frieden. Und dazu gibt es Mittel, die auch ethisch und moralisch vertretbar sind. Und über die müssen wir nachdenken.
Definier das mal genauer, was also, du meinst.
Ich kann sagen, wie es nicht aussehen soll. Meiner Meinung nach haben wir in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel die Bundeswehr klein gespart. Und wir merken jetzt, wie schwierig es ist, entsprechend wieder da, ich sag mal, einen Grund unter den Füßen zu bekommen, um einen Grund zu haben, auf dem wir auch sicher und gut stehen können im Fall einer militärischen Auseinandersetzung oder um einen Standpunkt einzunehmen. Also mir ist schon wichtig zu gucken, wie erhalten wir den Frieden? Es ist hochgradig bedauerlich, dass dazu nach meiner Interpretation Rüstung richtig und wichtig ist, also notwendig ist.
Dieses Bedauern teile ich absolut.
Weil sie enorm teuer ist und ich sag mal, die Möglichkeiten einer Wirtschaft, eines Sozialsystems halt entsprechend auch deutlich einschränkt. Aber letztlich ist,
ja, und im Gefahrenfall auch Menschenleben bedeutet.
Nichtsdestotrotz bin ich schon der Meinung, es geht darum, wie erhalten wir den Frieden? Das kostet seinen Preis. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das verschlingt Geldmittel, die in anderen Bereichen nicht so einfach eingesetzt werden können. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss abgewogen werden. Erhalten wir den Frieden für unser System, also des demokratischen Rechtsstaates, in dem wir mit vielen Freiheitsrechten und Möglichkeiten ausgestattet sind? Oder begeben wir uns, ich sag mal, in eine gewisse Gefahr um des Friedens willen, der dann wahrscheinlich langfristig, vielleicht schon mittelfristig kein Frieden mehr ist, diesen vermeintlichen Frieden aufzugeben? Ich bin da ehrlich gesagt sehr klar positioniert. Ich möchte unser politisches System, in dem wir uns gut entwickeln können, individuell, aber auch als Gesellschaft, unbedingt fortbestehen haben. Ich halte das für hochgradig wichtig.
Das sieht Boris Pistorius ähnlich und auch große Teile der Bundesregierung. Von daher hat er ja jetzt diesen Online-Fragebogen für Männer und auch für Frauen entwickelt. Also das heißt, 18-Jährige sollen über Online-Fragebogen befragt werden zu einer möglichen Bereitschaft für einen Wehrpflichtdienst. Klär mich doch mal auf, was ist eigentlich Wehrpflicht? Was habe ich darunter zu verstehen?
Also Wehrpflicht ist ja im Grunde genommen für die Bundeswehr gezogen zu werden, wie wir damals gesagt haben. Das heißt, man wird gemustert, man wird erfasst, man wird gemustert und dann bekommt man im Grunde genommen, so war es jedenfalls in den 90er Jahren und den Jahren davor, ja, sein Bescheid, wann man einzurücken hat. So, und dann geht das los. Grundausbildung, also...
Was macht man da?
Naja, also man lernt, mit einer Waffe umzugehen. Man hat einen gewissen Formaldienst, also wie marschiere ich richtig in der Kolonne, sag ich mal. Aber auch Dinge wie eine Sanitätergrundausbildung und solche Sachen. Also wie berge ich? Ja, auch Sport ist ein großes Thema und solche Dinge, das ist gar keine Frage. Ich bin jetzt in dieser Thematik nicht drin. Wie gesagt, ich habe 1994 meinen Grundwehrdienst geleistet. Das war eine völlig andere Zeit und da haben sich Dinge auch verändert. Ich glaube, es geht vielmehr um die Frage, warum brauchen wir den Wehrdienst oder wofür brauchen wir den Wehrdienst? Also und da finde ich schon klar, lass uns das mal eben kurz auch ein bisschen so zusammenfassen. Also es geht um die grundlegende Frage, ist unsere Verfassung und ihre Werte, sind die schützens- und auch durchaus verteidigenswert? So, das ist, glaube ich, eine Basis. Also es geht um Verteidigung und Sicherheit unseres Landes, unseres Systems, unserer Gesellschaft. Es geht darum, ja, dass wir auch einen gewissen Bürgersinn für das Gemeinwohl haben. Ich finde das auch nicht ganz unwichtig. Also es geht nicht lediglich um den Pflichtgedanken, du musst jetzt einrücken und du musst jetzt hier irgendwie eine furchtbar schlimme Zeit über dich ergehen lassen, sondern es geht auch darum, nachzudenken, wer sind wir eigentlich als Gesellschaft? Wer bin ich als Bürger? Da geht es darum, dass die Wehrpflicht durchaus ja das Bewusstsein der Bürger für ihren Staat, für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl bewirkt und auch durchaus stärkt, glaube ich.
Bedeutet Wehrpflicht, klär mich da mal auf, weil da bin ich jetzt nicht im Bilde, bedeutet Wehrpflicht auch die Verpflichtung zum Dienst an der Waffe?
Es gibt in Deutschland das Recht, den Waffendienst zu verweigern.
Okay.
Der bleibt natürlich erhalten.
Okay.
Gleichwohl hat allerdings der Staat das Recht, Dienst zu verpflichten. Also das heißt, nicht einen Wehrdienst leisten zu müssen, sondern dann in anderen Bereichen Dienst verpflichtet, wir sprechen jetzt vom Verteidigungsfall, tätig zu sein. Also es gibt die Pflicht des Bürgers eines Landes, des Staatsangehörigen, zur Aufrechterhaltung dieses Staates, noch einmal, wir sprechen von einem demokratischen Rechtsstaat, in die Pflicht genommen zu werden und dieser Pflicht nachzukommen.
Mir geht es aber um den Dienst an der Waffe auch, weil es gab ja zum Beispiel durch die Gates-Kommission in den 70er Jahren als Nachgang zu dem Vietnamkrieg. Während des Vietnamkriegs hat Amerika ja die Wehrpflicht eingeführt. Das heißt, es wurden Menschenmassen rekrutiert mit dem Ergebnis, dass sie zwar massenmäßig die größte Armee hatten, die sie jemals in ihrer Geschichte hatten, aber von der Effektivität her war das verheerend. Also diese Gates-Kommission hat durchaus festgestellt, es macht keinen Sinn. Und das haben mir auch meine beiden Freunde, mit denen ich da gesprochen hatte, auch eigentlich wiedergespiegelt. Die haben gesagt, es macht keinen Sinn, Menschen in Kriegsgebiete zu schicken oder an den Waffendienst zu schicken, die nicht die innere Haltung haben und das innere Verständnis und die innere Überzeugung, also wo die innere Haltung fehlt, die quasi verpflichtend dahin geführt wurden.
Ja, ich glaube, da ist was dran. Das sehen wir ja auch zum Beispiel im Aufbau der Bundeswehr seit 1955. Wer dann eingezogen wurde, stand ja in der Regel durchaus dahinter, also seinen Wehrdienst leisten zu müssen. Die Bereitschaft in früheren Jahrzehnten, dann entsprechend den Dienst zu leisten, war ja deutlich ausgeprägter, als das heute der Fall ist. Das hat auch nicht jedem Spaß gemacht, das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Und natürlich gab es den gesellschaftlichen Druck und auch die soziale Kontrolle. Es gab ja auch, also Anfang der 80er Jahre oder in den 70er Jahren, wer da Zivildienst geleistet hat, wurde schon schräg angeguckt. Und da wurde dann die Staatstreue, sag ich mal, durchaus in Frage gestellt. Das ist natürlich auch problematisch, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, ja, es gibt schon die Pflicht, also für diesen Staat einzutreten. Und es muss auch geguckt werden, muss auch geschaut werden, was ist der Hintergrund, was ist auch meine politische Meinung, die ich dann entsprechend dazu habe. Dieser Staat muss seine Akzeptanz bei den Bürgern haben und damit einhergehen muss meiner Meinung nach durchaus auch, dass wir für diesen Staat eintreten und einstehen. Ja, auch im Zweifel mit der Waffe in der Hand.
Ja, da tue ich mir gerade schwer, das gebe ich ehrlich zu. Also ich kann mit der Wehrpflicht, ich habe das verstanden für mich, ich habe das abgespeichert, kann auch ein Stück weit die Notwendigkeit dazu sehen. Der Dienst an der Waffe ist für mich nochmal eine andere Hausnummer. Die Bereitschaft eines Menschen, unser Grundgesetz und unser Land zu verteidigen, auch mit Einsatz der Waffen und mit Einsatz seines eigenen Lebens, ist ja etwas, das ist für mich ehrlich gesagt neu. Dieser Gedanke und auch die Vorstellung, ich gehe jetzt sehr persönlich, meine beiden Neffen sind in dem Alter, die jetzt, also die jetzt in die Wehrpflicht zu nehmen, mit der Gewissheit, dass sie den Dienst auch an der Waffe machen, eingezogen werden und auch in Kriegsgebiete geschickt werden. Also Jan, da sage ich dir ganz offen, das bereitet mir Probleme.
Ja, nichtsdestotrotz, also es gibt ja das Recht, den Dienst an der Waffe zu verweigern. Mhm. Und von diesem Recht kann man Gebrauch machen. Und ich muss für meine Person, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe einen Grundwehrdienst geleistet. Mhm. Ich kann und konnte für mich diesen Eingriff in meine Rechte entsprechend zulassen. Also deine Neffen sind halt groß geworden im Rahmen dieser Friedensdividende. Ich nicht unbedingt. Also ich bin 50 und für mich war es klar, den Wehrdienst leisten zu müssen, dass irgendwann das Schreiben vom Kreiswehrersatzamt bei mir zu Hause eingeht und ich mich zu melden habe und also registriert werde, gemustert werde und so weiter. Das war mir vollkommen klar. Das war für junge Männer damals, ich war 1994 bei der Bundeswehr, gang und gäbe.
Wenn es zum Kriegseinsatz gekommen wäre, hättest du dir vorstellen können, die Waffe zu nutzen?
Das ist eine ganz schwere Frage. Also keiner, der eine Ausbildung, also ich kenne jedenfalls keinen, keiner, der eine Ausbildung bei der Bundeswehr genossen hat, ist scharf darauf, dann tatsächlich in einen Einsatz zu gehen. Das muss man schon ganz klar sagen. Also,
aber hat man für sich da innerlich das abgeklärt, dass wenn der Fall kommen sollte, dass man das tut? Oder blendet man das erstmal aus in der Hoffnung, dass es nicht stattfindet?
Genau, das ist der Fall. Mhm. Also das wird ausgeblendet in der Hoffnung, dass es nicht stattfindet. Ich glaube, dass ich seinerzeit dazu bereit gewesen wäre, auch dann im Verteidigungsfall ja zur Verfügung zu stehen. Diesen Fall hat es nie gegeben, insofern ist das reine Theorie, was ich hier gerade sage. Ich merke allerdings schon auch in unserem Umfeld, dass es ukrainische Männer gibt, Familienväter, die hier leben und arbeiten, die zur Verteidigung ihres Landes aufgebrochen sind und in die Ukraine zurückgegangen sind, um dort dann entsprechend als Soldaten zu dienen. Also die Bereitschaft, dann im Verteidigungsfall zur Verfügung zu stehen, ist gegeben.
Ja, gleichzeitig habe ich auch die Erfahrung gemacht, also mein Schwiegersohn arbeitet bei einem großen Transportunternehmen, das vorwiegend auch ukrainische Fahrer hatte. Da kam also zu Anfang des Krieges ein Bus fuhr vor und ich weiß nicht, ob die unbedingt jetzt alle mit der Freiwilligkeit abgeholt wurden, um in die Ukraine zurückgebracht zu werden, ihren Dienst anzutreten.
Nein, Kirsten, es ist keine Freiwilligkeit, sondern der Staat hat das Recht, seine Bürger entsprechend in die Pflicht zu nehmen. Das ist nichts, was man sich aussuchen kann, sondern dazu gibt es eine Pflicht. Aber es geht jetzt um den grundlegenden Gedanken, es gibt die Wehrpflicht und daran gebunden ist das Recht, den Dienst an der Waffe zu verweigern. Zunächst einmal steht da allerdings die Pflicht und nicht die Freiwilligkeit.
Nun bist du ja Priester und es ist erstaunlich, dass wir beide ja jetzt über die Wehrpflicht reden, über den Dienst an der Waffe. Wie siehst du das jetzt, sag ich mal, im Zusammenhang deine Überzeugung mit deinem christlichen Glauben? Siehst du da einen Widerspruch? Ist das für dich eine Ergänzung, kein Thema? Weil wir haben ja nun mal wie ein sechstes Gebot, du sollst nicht töten.
Also, genau so ist das. Also, du sollst nicht töten, liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfolgen. Und weitere Zitate können wir im Grunde genommen anfügen. Also, kriegerische Auseinandersetzung, Brutalität zwischen Menschen, ob politisch motiviert, im privaten Bereich, wie auch immer, ja, sollen vermieden werden. Und das ist auch etwas, ja, das ist hochgradig sündhaft. Da wollen wir uns doch mal nichts vormachen. Also es entfernt von dem, was Gott für den Menschen will, nämlich gelingendes Leben.
Genau.
So, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Gleichzeitig geht es aber auch darum, die Möglichkeiten zu haben, in Kraft zu setzen, zu schaffen, auch zu verteidigen, die gelingendes Leben halt möglich machen. Und insofern sage ich auch als Priester, dass das, was in unserem Grundgesetz steht, dass wie unsere Gesellschaft zusammengesetzt ist, dass das etwas Verteidigenswertes ist. Und wenn ich ins Grundgesetz schaue und mich ein bisschen mit der katholischen Soziallehre oder der evangelischen Gesellschaftsethik auseinandersetze, ich da im Grunde genommen ganz vieles finde, was theologisch in diesen beiden Disziplinen formuliert ist, katholischerseits, evangelischerseits, und was dann schlicht und einfach in Grundgesetzartikel gegossen wurde. Also es gibt durchaus, ist jedenfalls meine Interpretation, eine quasi theologische Grundlegung auch für unser Grundgesetz. Ich halte das für verteidigenswert.
Ja, wobei ich da unterscheiden wollen würde zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Also durch das Auftauchen von Jesus Christus, der gesagt hat, dann halte auch die andere Wange hin, hat das ja doch einen anderen Aspekt noch bekommen und eine andere Dimension. Da hat er uns ja eigentlich einen anderen Ratschlag gegeben, wie wir mit Konflikten umgehen sollen.
Der Anspruch ist ja auch richtig. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament liegt darin, dass das Neue Testament wenige Jahre des Lebens Jesu und wenige Jahrzehnte der Zeit davor und danach beschreibt. Während das Alte Testament sich über Jahrhunderte erstreckt und, ich sag mal, mit der Lebenswirklichkeit der Menschen, deutlich mehr auch zu tun hat durchaus. Mhm. Das, was Jesus ausmacht, ist, das ist meine tiefe Überzeugung und ich wiederhole das in vielen Podcast-Folgen, dass er gelingendes Leben will. Und dementsprechend predigt er und bringt den Menschen in seinem Umfeld diese Gedanken auch entsprechend näher. Gleichwohl weiß Jesus, davon bin ich auch überzeugt, dass das so einfach nicht alles immer umsetzbar ist. Der Anspruch ist der richtige. Ich habe vorhin auch eingangs gesagt, in irgendeiner Regierungszentrale gibt es einen, der seine Interessen mit Kraft und Gewalt durchsetzen will. Dann haben wir uns innerhalb dieser Konfliktsituation halt eben als Christen zu verhalten.
Aber das ist auch etwas, was ich interessant finde, weil gelingendes Leben gilt ja für alle, betrifft ja jeden, auch meinen Feind. Und die Einstellung, was mir so auffällt, wenn wir uns auch über die ganze Historie unterhalten, weltweit uns unterhalten, auch das, was du jetzt mehrfach erwähnt hast, es sind immer Einzelne, die dann in die Situation gebracht werden oder gebracht wurden oder wie auch immer, durch das Versagen der Mehrheiten, dass Minderheiten in die Lage versetzt wurden, kriegerisch tätig werden zu können. Sei es Einzelne oder einzelne ideologisch gefärbte Gruppierungen, es sind ja nie die Mehrheiten oder die Massen, die kriegswütend sind, die kriegsaffin sind, sondern es sind immer durch die Bank weg Einzelne. Und kein Krieg entsteht ja über Nacht, sondern da gibt es ja immer eine Vorgeschichte. Und ich frage mich schon, entstehen vielleicht manchmal auch Kriege durch die Passivität der Mehrheit? Entstehen vielleicht auch Konflikte, weil man glaubt, fälschlicherweise glaubt, man hat diese einzelnen Wilden, wie du sie beschrieben hast, die da halt nicht sich an Verträge halten. Man hat sie aber trotzdem irgendwie ein Stück weit im Griff, man hat sie unter Kontrolle oder man nimmt sie schlichtweg nicht für voll. Und ich frage mich manchmal, ob man da nicht schon viel früher einfach auch mal sich ehrlich machen muss und muss sagen, okay, wir wissen doch alle, wohin das führt. Und dieser bewusste Schritt, finde ich, findet manchmal nicht statt.
Ja.
Und das ist etwas, wo ich sage, bei all den Gedankengut um die Wehrpflicht, Einführung der Wehrpflicht in Deutschland, wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten, aber ich kann den Gedankengang verstehen und ich kann den Gedankengang auch gutheißen derer, die das befürworten. Ich möchte nicht außer Acht lassen, dass man sich auch ein bisschen mehr um diese ideologisch gefärbten Gruppierungen auch ein bisschen mehr in den Fokus nimmt und sich überlegt, wie kann man schon vorher die Konfliktherde ein bisschen vielleicht mal entschärfen, bevor es überhaupt zu so einer enormen Eskalation kommen muss, die Menschenleben fordert. Mag naiv sein, aber ich glaube einfach auch daran, dass die Mehrheiten, die gebündelt für Frieden einstehen, eine Macht haben. Ich kann nur absolut dafür plädieren, und das ist meine persönliche Meinung, man kann in einer Kriegshandlung keinen diplomatischen Weg außer Acht lassen. Das ist so.
Ich gehe in meinen Überlegungen, die ich hier präsentiere, davon aus, wie kann sich Deutschland gut und richtig im Sinne des Erhaltes unseres Systems einbringen?
Ich habe verstanden, dass darauf die Antwort ist Wehrpflicht, dass wir jetzt erstmal wieder anfangen aufzurüsten. Das habe ich verstanden. Ich möchte gleichwohl nochmal dafür plädieren, dass in diesem ganzen Kanon von Wehrpflicht und Wehrdienst nicht auch der diplomatische Weg außer Acht gelassen wird.
Völlig klar.
Und das Zweite, wofür ich plädieren möchte, ist im Rahmen einer Wehrpflicht, dass ich glaube, dass die Freiwilligkeit ein ganz, ganz hohes Gut ist. Die Freiwilligkeit auch zum Dienst an der Waffe sollte dem Einzelnen überlassen bleiben.
Der Wehrpflichtgedanke bietet keinen Platz für Freiwilligkeit. Er bietet Platz für das Recht auf Wehrdienstverweigerung und dann ist man in der Folge dessen verpflichtet, einen anderen Dienst zu leisten. Dieses kann der Gesetzgeber entsprechend verordnen. Also Wehrpflicht ist keine Wehrfreiwilligkeit, sondern es bleibt beim Pflichtgedanken. Und dazu kann schlicht und einfach jeder Bundesbürger herangezogen werden.
Was gibst du denn jetzt 18-Jährigen oder Ü-18-Jährigen, die so eine Online-Befragung erhalten, so einen Fragebogen, was würdest du denen mit auf den Weg geben in ihre eigenen Überlegungen?
Beantwortet den Bogen. Schlicht und einfach. Also die jungen Frauen können ihn beantworten, die jungen Männer müssen ihn beantworten. Ich sage beiden, setzt euch mit den Fragen, die dort notiert sind, auseinander und findet Antworten darauf. Überlegt, worin ihr lebt, was ihr bisher genossen habt. Dieses Land ist deutlich besser, als es vielleicht gerade dargestellt wird. Überlegt, was ihr euch aufbauen möchtet. Welche Perspektive ist vor euch? Ist das erhaltenswert und verteidigenswert? Und dann tut etwas dafür, schlicht und einfach. Und dann wird man die entsprechenden Antworten dort eingeben können. Ich finde es richtig, dass so etwas durchaus ja auch abgefragt wird.
Ich finde das Abfragen auch richtig, plädiere aber absolut für die Freiwilligkeit. Also das kann ich nicht anders sagen. Ich möchte wirklich davor warnen, da eine moralische Keule zu schwingen und die Jugendlichen und die jungen Männer und Frauen in eine Verpflichtung zu nehmen. Ich finde, die Freiwilligkeit sollte dem Einzelnen nach einer inneren, überzeugenden Haltung gegeben sein.
Ich glaube, dass das durchaus auch im Blick der Politik ist. Es wird ja davon ausgegangen, dass lediglich ein gewisser Anteil derjenigen, die den Bogen zurückschicken, dann auch tatsächlich für den Dienst bei der Bundeswehr herangezogen werden. Nichtsdestotrotz ist es letztlich richtig, meiner Meinung nach, den Pflichtgedanken aufrechtzuerhalten.
Ja, es ist aber nicht nur die Politik. Ich warne auch davor, dass die Gesellschaft einen moralischen Druck ausübt. Oder die Familie oder das Umfeld. Weil ich wirklich davon überzeugt bin, das muss die Entscheidung des Einzelnen sein. Und auch bleiben.
Ich habe kein so sehr großes Problem mit moralischem Druck. Der ist bereits vorhanden. Der entsteht nicht erst. Der ist schon da. Es geht darum, wie gehen wir mit diesem Druck, der da ist, in unserer Gesellschaft um. Es geht nicht darum, den Druck zu vermeiden, sondern es geht darum, zu lernen, mit ihm umzugehen und dann tatsächlich auch mit ihm umzugehen.
Das, finde ich, ist nochmal ein spannendes Thema für einen ganz eigenen Podcast. Da würde ich zum Beispiel auch gerne das Corona-Thema oder noch andere Themen, Klimawandel und so weiter, also das Thema moralischer Druck auf den Einzelnen und auf die Gesellschaft, finde ich, ist nochmal einen eigenen Podcast wert. An der Stelle merke ich so, dann sind wir uns an der Stelle eben mal nicht einig. Das ist auch in Ordnung. Wichtig war uns aber trotzdem, dass wir aus unserer Perspektive das Thema einmal aufbearbeiten. Jan, ich danke dir ganz herzlich für den Podcast für heute. Macht wie immer Riesenspaß. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke auch.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.